Vielen Dank, Franzi, dass du das mal angesprochen hast. Wir singen ja so einige Sachen, ne? Und reichst uns den schweren Kelch, den bittern, dann nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern. Ne? Oder auch wenn es schmerzt, bricht den Stolz um meine Ehre, dass ich sehe, dass ich ohne dich nichts bin. Ja? Oder halt eben so wie da. Ne? Also meinen wir das immer so? Können wir das einfach so sagen? Ich glaube nicht. Also es ist so eine Sache, man merkt, da ist etwas Großes, da kann etwas Großes kommen und man weiß nicht, ob man die Kraft dafür hat. Und mir ist da mal eine Geschichte von Corrie ten Boom eingefallen. Sie war noch ein kleines Kind und sie fragt ihren Vater, Mensch, also ich weiß nicht, wenn wir mal leiden müssen, also wegen des Glaubens, ich glaube, das kann ich nicht. Und dann meinte ihr Vater zu ihr, pass mal auf, wenn du mit dem Zug nach Amsterdam fahren sollst, wann gebe ich dir das Fahrgeld? Gebe ich dir das 3 Wochen vor der Reise oder gebe ich dir das halt am Reisetag? Und meinte sie, naja, halt direkt, wenn die Reise losgeht. Dann meinte er, so ist es auch mit der Kraft, sag ich mal, schwierigen Situationen standzuhalten. Wenn es so weit ist, also dann wird Gott dir auch die Kraft geben. Naja, und sie hat das in ihrem Leben ja auch halt erlebt. Also, dass sie, sag ich mal, schwere Situationen also durchzustehen hatte. Und ich denke, sie hat das so erfahren in ihrem Leben, dass wenn es drauf ankommt, also Gott dann auch da war. Und ich finde das gut. Ich singe solche Lieder auch immer nur als Gebet. Also, und das ist auch etwas, wir können es nicht aus eigener Kraft. Es ist ja das, was wir immer auch im Abendmahl machen. Unsere Würde oder sagen, unsere Würde kommt von Gott, nicht von uns selbst. Ja, aber das war jetzt so ganz spontan. Ja, Erntedank, ne? Das ist, in der Bibel gibt es ja auch Erntefeste. Ich weiß nicht, war schon mal jemand von euch zum Laubhüttenfest in Israel? Ja, die Pastoren, die Altpastoren, das Ehepaar, genau. Das ist in Erinnerung an das Leben in der Wüste, in der man von Ort zu Ort unterwegs war, bauen die Haushalte in Israel für eine Woche provisorische Hütten auf, in denen sie dann für eine Woche leben und das Fest feiern. Und das wird abgeleitet aus 3. Mose 23, Abvers 40, also noch nicht. Da heißt es, ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern, also ungefähr jetzt um die Zeit ein bisschen früher. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ja, das Laubhüttenfest, das ist 1 von 2 Erntefesten. Also es wird 1 am Anfang der Ernte gefeiert und 1 am Ende. Und das macht deutlich, wie wichtig diese Zeit der Ernte für die Menschen zur Zeit der Bibel ist. Also, und ja, wie ist das so? Und zwar im Gegensatz zu der Verheißung, was sagt Gott, als er Israel halt ein Land verheißt? Wie wird da das Land genannt? Genau, das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber das Land, das sie einnehmen, das ist kein Land, da wo Milch und Honig fließt. Also zumindest nicht in den Siedlungsgebieten, wo die Israeliten nach der Landnahme leben. Ich habe euch mal diese Karte mitgebracht. Und das hier ist so das, wo die Israeliten wohnen. Und haargenau da sind die fruchtbaren Ebenen und da. Ne? Also da sind die richtig guten sozusagen. Das hier, das ist die Hildesheimer Börde so von Israel. Ne? Und das ist der Harz von Israel. Ne? Also die wohnen nicht in so tollen Ecken oder so, ne? Wo man, sag ich mal, so etwas aussieht und dann sind die Sonnenblumen so 4 Meter hoch oder so. Ist nicht so. Ne? Sondern die müssen diese Ebenen erstmal roden. Ich habe euch das auch mal so als Gegensatz hier mitgebracht. Die müssen es erstmal roden, müssen das neu anlegen, müssen die Dornen und so weiter wegmachen. Und Bäume fällen und so weiter, Unkraut jäten und so. Und so Terrassenfelder anlegen, das ist richtig harte Arbeit. Und Israel hat sich dabei aber nie entmutigen lassen, sondern hielt an der Verheißung fest, hat gesagt, das ist ein Land, da wo Milch und Honig fließt. Das hat Gott uns geschenkt. Und wenn Gott das sagt, dass es so ein Land ist, dann ist es auch so. Und haben dieses Land zu einem fruchtbaren Land mit guten Ernten gemacht. Und diese Formulierung, das Land, in dem Milch und Honig fließt, das ist eine ständige Motivation. Und wenn das so ist und man hat die Ernte da, dann feiert man natürlich auch. Also jedes Laubhüttenfest, das ist so ein, sag ich mal, Zeichen, Gott versorgt uns, Gott ist gut zu uns. Ja, niemals war die Ernte etwas Selbstverständliches. Jedes Fest wurde in dem Bewusstsein auch gefeiert, dass man auf das Wohlwollen, auf den Segen Gottes angewiesen war. Und noch heute feiern die Juden das Laubhüttenfest und das Familienleben findet dann für eine Woche in temporären Behausungen statt. Also manchmal sogar auf dem Balkon errichtet. Also solche Dinge sieht man dann so an den, also zum Teil auch so ein schwindelerregender Höhe, irgendwo im siebten Stock ist dann da so eine Laubhütte um einen Balkon rumgebaut, ne? Und da wohnen die dann halt für eine Woche und feiern dann so. Oder halt auch hier, ihr seht es, so hier, das sind auch so Laubhütten, ne? Die richten sich da richtig häuslich ein für eine Woche. Ja, zur Zeit der Bibel war das so, da waren diese Hütten dann natürlich auf den Äckern und die waren schon so mehr oder weniger vorher da, halt für die Ernte, da war man dann sowieso die ganze Zeit auf dem Acker, um sich so den Weg zum Dorf zu sparen und dann wurde das nochmal so richtig schön gemacht. Erntearbeiter waren dann da auch direkt untergebracht. Ja, und heute ist es natürlich so, das wirkt auf uns komisch, das ist eine Industriegesellschaft, so wie wir auch, ne? Und das wird in der Stadt, also auf dem Land, klar, so in den Kibbutzen, ja, aber in der Stadt wird es auch so gefeiert. Obwohl, sage ich mal, prozentual gesehen, das ist so wie bei uns, es leben nur relativ wenig Menschen von der Landwirtschaft. Und das ist bei uns ja auch so. Also der eine oder die andere hat vielleicht noch einen Garten, hat man so gesehen hier bei den Samentütchen. Die Gärtner haben ganz genau geschaut, was sie haben wollen, haben gesagt, nee, das will ich nicht haben, nehmen wir nochmal was anderes. Klar, wir haben dann halt unsere Zucchini, Tomaten und Kürbisse, aber wenn jetzt mal die Ernte ausfällt, weil es zu kalt ist oder so, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja, also wir sind nicht darauf angewiesen. Und manchmal ist es ja auch ein bisschen stressig, dann, wenn man das ganze Obst und Gemüse auch irgendwie halt verwerten muss. Ja, also das als solches, es ist nicht Ausdruck unserer Existenzsorge. Jetzt haben wir das Fest so ein bisschen umgedeutet. Wir sagen, wir sammeln zur Erntedank ganz besonders Spenden für den guten Hirten, bitten um Spenden von haltbaren Lebensmitteln. Aber auch das hat nichts mit Erntedank zu tun, nur mit Essen, Dankbarkeit und Abgeben. Und die Juden, die haben das einfach, die müssen sich nur an das jüdische Gesetz halten. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Und wir? Also Jesus hat uns nie befohlen, Erntedank zu feiern. Und das ist die Frage, warum bauen wir hier jedes Jahr so einen Tisch auf? Suchen freiwillige Leute, ja, wir brauchen noch jemanden, der den Erntedanktisch schmückt. Bringen hier unsere Spenden nach vorne. Und gerade weil es eben keinen Text im Neuen Testament gibt, der so direkt sagt, macht, feiert das Erntedankfest, feiert auch ein Laubhüttenfest, habe ich mir überlegt, aus Anlass diese Frage mal so ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Und über unser Verhältnis als Nachfolger Jesu zu dieser Welt nachzudenken, das ist ja schon in den Liedern angeklungen. Ich habe dafür als Predigttext einen sehr wichtigen Text zu diesem Thema rausgesucht, einen Abschnitt aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu am Ende der Abschiedsreden, kurz vor der Kreuzigung im Johannesevangelium. Und in diesen Reden bereitet Jesus die Jünger auf die Zeit nach seinem Tod vor, wo er nicht mehr da ist. Und aber so die Metaebene, die da so mit, also die halt mit dabei ist, und so hat die Kirche das halt auch verstanden, dass es geht nicht nur um die Jünger, so direkt nach der Kreuzigung, ne, und so in der Gefahr, Jesus ist halt nicht mehr da, sondern es geht auch um die Kirche, wenn halt Jesus nicht mehr greifbar da ist. Und im hohen priesterlichen Gebet, dann am Ende der Abschiedsreden, bringt Jesus dann die Jünger im Gebet vor seinen himmlischen Vater. Ich lese Johannes 9, die Verse 9 bis 19 und ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Jesus betet dort, mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Ist natürlich Judas gemeint, klar. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ja, das ist ein Text, der hat das in sich. Und das geht schon gleich mit dem ersten Satz los. Warum grenzt Jesus sich hier so von der Welt ab, wenn er sagt, mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast? Das ist, Jesus sagt in dem gleichen Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, ihr kennt das alle auswendig, also hat Gott die Welt geliebt. Also er liebt doch die Welt. Warum betet er nicht für die Welt? Und nach 1. Timotheus 2, Vers 4 will Gott und damit auch Jesus, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum wird hier die Welt so außen vor gelassen? Und wenn wir davon ausgehen, dass das für uns maßgeblich ist, dann haben wir keinerlei Berechtigung, Erntedank zu feiern. Dann bringt es nichts, wenn wir überhaupt nach Israel fahren. Dann ist es egal, wo Jesus lebte. Dann ist es egal, ob es hier wie bei Hempels unterm Sofa aussieht oder eben so schön, wie es bei uns ist mit den ganzen besten Retro-Trends der 50er, 60er und 70er Jahre. Nun könnte man das natürlich schon recht schnell abhandeln mit der speziellen Situation des Textes. Also im Johannesevangelium, das ist so, zuerst folgen ihm ganz viele nach und dann wenden sich so nach und nach ganz viele Menschen ab. Und kurz vor der Kreuzigung ist nur noch der engste Kreis da, die 11 Jünger und noch eine kleine Menge. Aber nicht mehr die Massen. Also das wäre sozusagen die Situation von einem Bauern, dem irgendwie sein ganzes Saatgut abhanden gekommen ist. Also nicht so viele Tütchen, so wie die Gisela hat, sondern nur noch vielleicht ein Tütchen oder so eine Handvoll Samen. Der sagt, Mensch, auf den Samen kommt es jetzt an. Aber wie gesagt, die Abschiedsreden richten sich ja nicht nur jetzt an den Kreis der Jünger, die jetzt da vor ihm sitzen. Das ist die Situation der Jünger, das ist die Situation jedes Christen. Das entspricht unsere Situation nach Himmelsfahrt. Jesus ist nicht mehr greifbar, wir können ihn nicht mehr fragen. Und ebenso wie die Jünger müssen wir mit Gegenwind rechnen. Und wenn ihr an Jesus glaubt, ihr kennt das doch auch. Gegenwind, blöde Sprüche, Spott, Leute wenden sich ab. Man muss Nachteile halt im Kauf nehmen. Jesus drückt es in seinem Gebet so aus, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Und fährt dann fort, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Wir haben da eher so die Formulierung noch von Martin Luther im Ohr, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also einerseits in der Welt, aber nicht von der Welt. Da ist eine Fremdheit da und mit unserer Taufe sterben wir der Welt. Das Taufbecken, das ist unser Grab und deswegen hier so architektonisch, das ist ein bisschen auch so eine Grabesgruft. Ne? Also so und ich sag mal, wenn du dann so unter Wasser bist, du bist tot. Ne? Also ich habe das ja schon mal erzählt. Einer, den ich kannte, der hat bei seiner Taufe extra gesagt, halt mich ja schon lange unter Wasser, ne? Damit ich so ein Gefühl dafür kriege. Aber es ist auch so, ebenso wenig wie Jesus im Tod bleibt, bleiben wir im Grab, sondern wir erstehen auf von den Toten, eine neue Schöpfung. Also, und wir erstehen auf und wir gehören nicht mehr zu der Welt, aber wir leben immer noch in ihr. Es ist im Grunde wie ein neuer Pass. Mit der Taufe werden wir Bürger des Reiches Gottes oder Bürger des Reiches der Himmel, wie es bei Matthäus stattdessen heißt. Wir geben unseren deutschen Pass ab und bekommen einen neuen Pass, Bürger des Himmels im übertragenen Sinn. Ja. Aber wir wissen auch, noch leben wir nicht im Himmel. Und es bleibt diese Spannung da, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wenn wir in die Kirchengeschichte zurücksehen, dann ist man zu verschiedenen Zeiten mit dieser Spannung unterschiedlich umgegangen. Keine Angst, ich mach's kurz. Also über die meiste Zeit war das ja gar keine Frage. Also die Idee der Individualität, der persönlichen Entscheidung, das war ja erst mit der Reformation. Also bei den alten Germanen, die sind einfach ihrem Anführer gefolgt. Ne? Und wenn die Stammeshäuptlinge sagten, so, ich werde jetzt Christ, dann wurden alle Christen, so ungefähr. Und das war der christliche Glaube, war dadurch immer ganz eng mit der ganzen Gesellschaft auch verwoben. Es waren immer höchstens einzelne Menschen, so wie die Mönche, die sich zurückgezogen haben, die gesagt haben, nee, wir gehören nicht mehr zu der Welt dazu. Und mit der Reformation hat sich das auch nicht sofort geändert. Dann war an der Stelle des Papstes, waren dann die Landesfürsten da und dann waren immer noch alle Untertanen, waren Glieder der Kirche. Und wer da nicht mitmachen wollte, der musste das Land verlassen. Ja, da ist Preußen, die Salzburger Migranten und so weiter, Hugenotten. Das war in der Zeit. Und in der Reformation, da war natürlich trotzdem, also auch wenn das noch nur so eine halbe war, war da trotzdem eine enorme Dynamik drin. Und dann in der Folgezeit, in den folgenden Jahrzehnten, da erlahmte das. Also das entstanden Strukturen. Luther war dann so das Maß aller Dinge. Und damit waren dann halt Menschen unzufrieden mit dieser kirchlichen Erstarrung. Und im späten 17. Jahrhundert entstand dann hier in Deutschland innerhalb der evangelischen Kirche als Gegenbewegung der Pietismus. Und das ist im Grunde der Vorläufer so von fast allem, was es hier in Deutschland heute an freikirchlichen Strukturen gibt. Man kritisierte die Starre der Amtskirchen, ihre Formalität. Man sah die offiziellen Kirchen nur noch so als Hüter der Asche des ersten Feuers. Und man traf sich in Hauskreisen, würden wir heute sagen, betonte so, sag ich mal, du musst dich persönlich entscheiden, es ist deine Sache, du musst dich zu Gott hinwenden. Und die Fürsten, die waren darüber nicht so erfreut, dass da so Leute versuchten auszuscheren, dann haben sie da auch Druck ausgeübt, dann hat man sich so geeinigt, so okay, ihr macht euch so in euren Zirkeln und und ansonsten lasst ihr uns in Ruhe. Und die Pietisten, die wollten keinen Ärger haben, die waren ja auch nach wie vor Glieder der Kirche, die haben dann immer noch mehr so die persönliche Frömmigkeit, die persönliche Heiligung betont, und haben sich, sag ich mal, in ihre Hauskreise zurückgezogen. Und das ist dann so akzeptiert worden. Und dann im 19. Jahrhundert entstand so nach und nach aus die Freikirchen, aus diesen pietistischen Kreisen, Methodismus, Baptismus. Und die wurden auch anfangs unter Druck gesetzt. Und dann hat man sich auch so arrangiert. So. Die Gemeindehäuser, die wir bauen mussten, das war deswegen, weil die Landesherren nicht wollten, dass die Taufe in der Öffentlichkeit stattfand. Ja, also schön hinter Schloss und Riegel, damit es ja keiner mitbekommt. Und deswegen ist so in Deutschland, in der freikirchlichen Szene, da wurde sehr stark diese Abkehr von der Welt gepredigt, auch unter Berufung auf diesen Text. Oder wenn im Hebräerbrief davon die Rede ist, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Und das ist ja auch klar, das macht ja auch Sinn. Also wenn ich Geld habe, das bei einer Bank anlege und dann erfahre, die Bank, die wird irgendwann abgewickelt. Also ich werde sofort das Geld abziehen, wenn ich das erfahre. Wenn ich in einem Haus wohne und erfahre, das Haus, das wird demnächst abgerissen werden. Ich kümmere mich um etwas Neues. Und wenn dann irgendetwas kaputt geht, der Vermieter wird nur noch so das Allernotwendigste machen, wenn er so eine Stufe durchbricht, dann wird vielleicht noch gerade ein Brett drauf gemacht, nicht mehr die Stufe ausgetauscht. Ja, und ihr wisst ja, mein Vater, der war auch Pastor und ich habe meine Kindheit halt in Frankfurt verbracht und da war das auch mal. Ich kam so 10 Jahre nach dem Wegzug, kam ich da wieder hin und das sah immer noch so aus. Das war gruselig und erst später habe ich erfahren, die wollen neu bauen. Ne? Das war wie so eine Zeitreise. Es ist einfach so, wenn ein Haus abgerissen wird, die Zeit bleibt stehen und man macht da nichts mehr, man investiert nichts mehr. Und darum geht es. Diese Welt ist eine Welt, die vergeht. Die Welt ist eine Welt, die abgerissen wird. Und es lohnt sich nichts mehr, da noch irgendetwas drin zu investieren. Und das finden wir auch an ganz vielen Stellen in den Evangelien. Jesus fordert uns auf, unser Haus nicht auf den Sand zu bauen, sondern auf den festen Fels. Und in Anlehnung an dieses Bild formuliert Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen? Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Diese Welt wird vergehen. Sie wird, um in dem Bild dieses Textes zu bleiben, verbrennen. Und es kommt heute schon darauf an, dass wir darauf vorsorgen. Ja, wir leben in der Welt, wir haben immer noch mit dem ungerechten Mammon zu tun. Und klar, Jesus fordert uns auf, dass wir das einsetzen für das Reich Gottes. Und es muss uns klar sein, jede Beschäftigung mit der Welt, die hat ihre Gefahr. Diese Welt hat eine Eigendynamik, die uns weg von Christus zieht. Er kennt das nicht aus seinem Leben. Also wir müssen Geld verdienen, essen, trinken. Das gibt die schönen Sachen, Filme, Theater und Musik, Kultur. Und eigentlich geht es darum, das irgendwie zu genießen, halt in Anspruch zu nehmen, aber dann merkt man, manchmal kriegt es so eine Eigendynamik. Und vielleicht gerade in Zeiten, wo wir nicht so viel Geld haben, ne, da ist es dann, auf einmal wird es dann so ganz wichtig. Und darum ist es so, dass die Gemeinden da früher so gesagt haben, es war vieles Sünde. Die haben einfach so gesagt, das geht nicht. Das geht nicht, dass du in eine Kneipe gehst. Das geht nicht, dass du die Musik aus dem Radio hörst. So. Und Alkohol und Rauchen, das geht auch nicht. Und wir sind ja evangelisch-freikirchlich, das ist so eine Sammelbezeichnung. Dazu gehören die Baptisten, aber auch die Brüdergemeinden. Der Bund entstand in den 30er Jahren, als die Brüdergemeinden, die also auch viele zu unserem Bund gehören, als die vom Staat verboten wurden. Und zwar deswegen, weil sie dort gesagt haben, die Welt ist des Teufels, so ungefähr, ne? Dann haben die Nazis so gesagt, Augenblick, das sind ja wir. Ja? Und dann waren die halt verboten worden und dann kamen die dann halt so wieder dann so unter dem Deckmantel der Baptisten, die waren da sehr offen und da ging das dann, wenn die Baptisten auf die Brüder aufpassen, dann waren die Nazis damit einverstanden. Obwohl, sag ich mal, viele, es war ja allgemein in den Freikirchen so, viele standen leider dem Nationalsozialismus so recht offen gegenüber. Die fielen aus alten Wolken, als sie auf einmal staatsfeindlich waren. Das ist die Situation und es ist auch, sag ich mal, also man kann nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist so, wir sind nicht mehr von der Welt. Und alles, was wir in die Welt investieren, ist etwas, was vergehen wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich unsere Gesellschaft verändert und ich denke, seit den 90er Jahren ist das nicht mehr zu übersehen. Und wir Boomer haben ab den 90er Jahren das zu Ende gebracht, was mit den 60er Jahren angefangen hat. Man hat die Elterngeneration in Frage gestellt. Deutschland war durch den Nationalsozialismus und Krieg ins Chaos geraten. Die Väter und Mütter hatten sich rausgehalten. Man hat dann solche Menschen erlebt, so wie Martin Luther King, der ganz bewusst als Christ in die Gesellschaft reingewirkt hatte. Der auf einmal zeigte, dass das funktioniert. Dass die Bergpredigt nicht nur irgendwas mal irgendwann für den Himmel ist, sondern dass es nicht nur eine Utopie ist, sondern dass man damit Politik machen kann. Ja, wir sind als Nachfolger Jesu nicht von der Welt, aber wir leben immer noch in ihr. Wenn die Alten zum Glauben kamen früher, dann hatten sie sich von der Welt abgewandt. Dann hatten sie auch irgendwann mal keine Freunde mehr gehabt außer der Welt und konnten niemanden mehr zum Glauben bringen. Und das ist der Anspruch, man wollte die Stadt auf dem Berg sein, man wollte das Licht der Welt sein, das Salz der Erde sein, das in der Welt aufgeht, diese würzt und ihr den Pep bringt. Das fing in den 60er Jahren an und ich sehe so diesen Prozess heute weitgehend abgeschlossen. Auch wenn viele Gemeinden in ihrem Wirken in die Welt hinein noch Luft nach oben haben, wir ja auch. Und ich sehe bei vielen heute aber auch so eine Unzufriedenheit mit der Situation, so wie sie ist. Sagt Paulus nicht, dass wir uns der Welt nicht gleichstellen sollen, sondern sie durch Erneuerung unseres Sinnes ändern sollen? Und nicht durch Anpassung und Anbiederung? Ich bin ja Jahrgang 68, so habe noch so die letzten Ausläufe der Boomer mitbekommen. Bin eigentlich auch noch selbst einer, und aber immer so die noch etwas Älteren, die haben das so entschieden. Und ich sehe da schon noch eine berechtigte Frage. Es ist richtig, wenn wir die Menschen um uns herum erreichen wollen, müssen wir wissen, wie es ihnen geht. Wir müssen bei ihnen sein, müssen sie ansprechen können mit den Themen, die sie beschäftigen. Aber in den letzten 30, 40 Jahren haben wir das enorm propagiert, und ich sehe nicht, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren so extrem missionarisch aktiv waren, dass dabei eine vielfältige Frucht zu sehen ist. Unsere Gemeinden haben sich wie Salz in die Suppe hineingegeben, haben sich in ihr aufgelöst und vielleicht angepasst in einer Weise, dass die Existenz der Gemeinde gefährdet ist. Und mir geht es dabei gar nicht sehr um diese Gemeinde, das ist so etwas, was man allgemein wahrnimmt. Und ich frage mich schon ernsthaft, wie die Freikirchenlandschaft halt in 20 Jahren aussehen wird. Ich denke, der Fehler, den man immer wieder macht, ist zu meinen, zu wissen, wie es geht. Entweder so oder so. Und dass man sagt immer, entweder wir müssen uns abgrenzen. Das geht nicht. Wir müssen eine Insel schaffen, wo das Reich Gottes wirklich lebt. Oder wir müssen radikal in die Welt hineingehen. Radikal sagen, da hineinwirken. Müssen uns anpassen, müssen da sein, wo die Leute sind. Und da bin ich dankbar, das ist heute anders. Man kann über die Postmoderne mal gerne schimpfen, wie man will, aber ich bin dankbar, dass sie uns Ansätze bietet, wie man mit solchen Widersprüchen umgehen kann, indem man sie stehen lässt. Warum betet Jesus für seine Jünger und damit auch für uns heute? Weil es mit dem in der Welt, nicht von der Welt, um eine Spannung geht, die lässt sich nicht auflösen. Da gibt es keine klare Grenze. In der Welt, nicht von der Welt. Unser Platz ist zwischen den Stühlen. Das ist natürlich nicht so komfortabel, wenn er dich da noch so irgendwo zwischenquetscht. Und darum betet ja Jesus für uns. Darum steht er uns auch bei durch seinen Heiligen Geist. Und dafür gibt er uns seinen Heiligen Geist. Wir möchten es ja gern immer eindeutig haben. Hier ist die Grenze. Da ist das Reich Gottes und da ist die Welt. Das darf man und das darf man nicht. Aber gerade das ist der Holzweg. Gerade das ist das Prinzip der Welt, Grenzen und Absperrungen. Jeder Garten hat seinen Zaun und seine Hecke. Also geht mal in eine Kleingartenanlage. Das ist manchmal so wie so ein Irrgarten. Man findet sich da gar nicht richtig so zurecht. Ne? Wenn man immer so über die Hecken läuft, sind natürlich alle viel zu hoch. Aber die Perspektive Gottes, das ist doch eine ganz andere. Gott schaut doch von oben herab auf uns. Und für ihn sind diese ganzen Grenzen, Hecken und Zäune, die sind für ihn überhaupt gar nicht wichtig, weil er alles im Blick hat. Und es ist etwas, man kommt immer wieder da rein. Und das wünsche ich mir ja auch irgendwo. So ganz klare Sachen, da hört die Zuständigkeit auf. Wir haben das in den letzten Monaten in der Gemeindeleitung gemerkt, wenn es um die Frage ging, wo ist die Grenze der Zuständigkeit zwischen der geistlichen Gemeindeleiter und der organisatorischen Gemeindeleitung in den Dienstbereichen? Was macht der Dienstbereich und wo fängt die Gemeindeleitung an? Und ich glaube, es gibt da keine eindeutige Lösung. Das müssen wir noch sehen, wie das wird. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 6, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und wir würden uns auf den Holzweg der Pharisäer begeben, wenn wir alles ganz genau regeln wollen. Wir können nur zusammen auf dem Weg sein. Immer wieder mit Grenzgängen auf beiden Seiten konfrontiert sein, aber trotzdem liebevoll miteinander umgehen, miteinander im Gespräch sein. Man kann auch nicht sagen, die geistliche Gemeindeleitung ist nur eine geistliche Aufgabe und die Dienstbereiche, die sind rein organisatorisch. Es funktioniert doch nicht wieder so und so. Und darum bin ich dankbar für Erntedank, weil ich finde, das Fest steht dafür, dass wir eben nicht mehr von der Welt sind, aber dass wir noch in ihr leben. Was hier vorne liegt, ist sichtbar gewordene Dankbarkeit. Ich denke, das haben wir alle im vergangenen Jahr erfahren, dass Gott aus Steinen Brot gemacht hat. Also es geht immer über die Strohballen, über die Blumen, die Zucchini, Äpfel, Kürbisse und Konserven hinaus, die hier vorne stehen. Gott gibt uns immer wieder heute sein täglich Brot. Und ja, ich erfahre das auch immer wieder. Ich war jetzt, gestern war ich mit der Bahn unterwegs und ihr wisst ja, Deutsche Bahn, ich war bei der Buchung so ein bisschen so naiv, habe gebucht, Viertelstunde Umsteigezeit. Also ich bin ja blöd, ne? Also mit der Bahn, ich hätte es ja wissen können. Ne? Nehmt das einfach, was der Computer mir halt anbietet. Ne? So, dann komme ich in, also war in Stuttgart und dann komme ich da schon hin, ihr Zug hat 20 Minuten Verspätung. Ne? So, dachte ich, toll. Und dann bin ich da hier zu dem Typen, der meint, ja, nehmen Sie hier diesen Zug und so weiter und da kriegen Sie das hin. Und ich so, ärgere mich so, Mensch Christoph, warum machst du das nicht anders? Dachte, toll, dann sehe ich unendlich viele Leute auf dem Bahnsteig, alles richtig voll, ich habe Mühe durchzukommen. Und dann, und ärgere mich, oh toll, und jetzt darfst du da bis Frankfurt 2 Stunden lang stehen, irgendwo in der Ecke und so weiter. Und dann, also ich habe nicht gebetet, ne? Und dann irgendwie, und dann war da noch so ein Platz frei. Und dann komme ich neben einer alten Frau und wir so, blöd und so weiter, ja, und voll und so weiter. Und dann sagt sie, ach ja, und so, und ich suche den Wagen 7 und ich habe da 2 Plätze reserviert, aber ich bin alleine, weil ich hole meine Tochter ab und es ging nur so, dass ich 2 Plätze buche und jetzt ist halt noch einer frei. So, und dann, pam, auf einmal hat man halt einen Sitzplatz, ohne dass man darum gebeten hat und das schenkt Gott ein. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, Gott, tut mir leid, ne? Du schenkst mir so viel und ohne, dass ich darum bete und das ist so. Und solche Situationen, das kennt ihr doch auch aus eurem Leben. Dass Gott uns segnet, obwohl wir da noch nicht mal drum beten. Dass Gott uns versorgt und dass er Sachen in die Wege leitet, wo wir noch gar keinen Überblick haben. Also wo wir merken, Mensch Gott, ich wusste noch gar nicht, dass diese Situation kommt und du hast da schon längst einen Plan gehabt. Und das kann das hier nur symbolisch ausdrücken. Und es tut uns gut als Menschen, die in dieser Welt leben, dann nicht nur auf diese Situation zu nehmen, sondern dann auch den Kürbis aus unserem Garten zu nehmen und hier nach vorne zu bringen. Auch wenn jemand in seiner beruflichen Existenz darauf angewiesen ist, dass er sagt, okay, ich habe 30 Kürbisse geerntet, also kommen mir jetzt 3 hin oder so. Das ist ja auch im Abendmahl so. Es tut gut, die Nähe Jesu zu schmecken in Brot und in Wein. Und darum schenkt der Abendmahl, darum schenkt der Taufe, darum gibt er dem Volk Israel die Anweisung, eine Woche lang in Laubhütten zu leben. Gerade in der Erntezeit. Gerade in der Zeit, wo man den Segen sammelt, eine Erinnerung an die Wüste. Erinnerung an die Zeit des Auszugs steckt ja auch im Passafest. Und die Worte der Passaliturgie, die stammen direkt aus der Bibel. Da heißt es, wir waren Sklaven des Pharaos in Ägypten, doch der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Und das wird jedes Jahr immer wieder neu gesagt. Wir waren Sklaven des Pharao. Nicht unsere Väter oder unsere Vorfahren waren Sklaven, sondern wir waren Sklaven des Pharao. Jede Generation erlebt den Auszug wieder neu. Und es ist einfach so, Gott hat uns geschaffen, er hat uns in diese Welt hineingesetzt. Und er weiß, wir brauchen das, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Wir leben immer noch in ihr, müssen uns in ihr zurechtfinden. Und deswegen, ja, auch wenn es nicht direkt in der Bibel ist, ist es gut, dass wir solche Erntedanktische haben, dass wir sehen, ja, dass wir Bilder haben, die uns dann helfen in bestimmten Situationen. Und ich kann mir vorstellen, dass es uns gut tut, wenn wir uns nicht vorstellen, wie die Jünger rings um Jesu herumsitzen und ihn in seiner Abschiedsrede und den hohen priesterlichen Gebet zuhören, so wie es in den Jesusfilmen ist, sondern wenn wir da selbst auch mit an dem Tisch sitzen und selbst hören, wie Jesus uns sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Das ist der Kern unseres Glaubens, dass Jesus sich für uns hingibt. Und das können wir gar nicht dicht genug an uns ranlassen und vergegenwärtigen. Und dann werden wir auch in der Lage sein, mit dieser Spannung zu leben, ohne sie krampfhaft auflösen zu müssen. In der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Amen.